Willkommen zu einer Weihnachtsspezialfolge dieses Podcasts. Was hat jetzt Weihnachten bitte mit Biotechnologie zu tun? Viel mehr, als man denkt. Ich bin Sophie Weinhandel und mit Martin Trinker, dem Leiter des AC Business Developments, spreche ich heute unter anderem über den Duft nach Vanille und die Herstellung von gluten- und laktosefreien Köstlichkeiten. Außerdem erklärt er mir, wie man aus einem Christbaum noch Treibstoff gewinnt und wie Beschneiungsanlagen mit der Hilfe von Proteinen energiesparender werden können. Es geht also quer durch den biotechnologischen Gemüsegarten. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Biotexperten. Wir nehmen in der Weihnachtszeit auf und wer sich jetzt fragt, was Biotechnologie eigentlich mit Weihnachten zu tun hat, ziemlich viel. Dazu ist heute Martin Trinker zu Gast. Der war schon mal im Podcast, manche kennen die Stimme vielleicht. Hallo Martin.
Hallo.
Ja, wir sprechen halt ein bisschen über Weihnachten und zwar in einem ganz neuen Kontext. Weihnachten hat viel mehr mit biotechnologischen Prozessen zu tun, als man vielleicht denken möchte. Starten wir vielleicht in der Vorweihnachtszeit. Ich habe da was gehört von Vanillin, riecht gut nach Vanille und würde man vielleicht nicht gleich mit Biotechnologie in Verbindung bringen. Was hat es damit auf sich?
Ja, und zwar Vanillin, das ist das Aroma, das eigentlich am weltweit häufigsten verwendet wird. Und das ist nur deswegen möglich, weil es da auch wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die dazu geführt haben. Kurz vielleicht mal zum Hintergrund. Vanille kommt ursprünglich aus Mittelamerika und die europäischen Eroberer haben das dann mit nach Europa gebracht und es wurde sehr schnell sehr populär. Dort, wo es ursprünglich angebaut wurde, so in der Gegend von Mexiko, gab es auch Bestäuber dafür, bestimmte Kolibris und Bienen. Weil die Pflanze aber so interessant war, hat man sie auch in andere Kolonien gebracht, wie zum Beispiel La Réunion, die Insel, die vorher Île Bourbon geheißen hat. Und da kommt auch die Bourbon-Vanille her. So, das Problem ist aber, dass diese Pollinatoren, die Bestäuber, nicht mitgekommen sind. Und da haben sie dann herausgefunden, dass man die auch mit der Hand bestäuben kann. Und das macht man noch bis heute. Ein geübter Bestäuber, also eine Person, die das wirklich macht, kann pro Tag 1000 bis 1500 Blüten bestäuben, ist aber irrsinnig aufwendig. Noch dazu, solche Vanillebäume, die können zwar 15 bis 20 Meter hoch werden, aber das sind Kletterpflanzen. Die brauchen also etwas, wo sie hochklettern können. Je nachdem hat man da bestimmte Plantagen, wo einfach Stecken gesetzt werden oder man setzt, wenn man das schon weiß, vorher andere Bäume, die dann als Ranghilfen dienen. Und der ganze Prozess ist unglaublich aufwendig, unglaublich teuer. Man schafft es pro Jahr an die 2000 Tonnen Vanilleschoten zu produzieren, wobei der Begriff eigentlich falsch ist, es sind Gewürzkapseln, aber man sagt im Artikelgebrauch Schoten, 2000 Tonnen und der Gehalt von echten Vanillin, von diesem Aromastoff, liegt bei nur 2%. Das heißt, 40 Tonnen von diesem aus Vanillepflanzen stammenden Vanillin kommt jedes Jahr auf den Markt. Der Bedarf weltweit liegt aber bei 18.000 Tonnen. Das heißt, 99,8% des Vanillins kommen nicht aus den Vanillepflanzen. Die Frage ist natürlich, woher kommen sie? Die Wissenschaft hat früher schon immer wieder versucht, wertvolle, für den Menschen wertvolle Substanzen selbst auf andere Art und Weise herzustellen. Und da gibt es zwei Arten. Man kann es rein chemisch machen, mit einer chemischen Synthese. Das ist das Vanillin, das am günstigsten ist. Und im Vergleich dazu kostet es ungefähr 10 bis 20 Euro pro Kilogramm. Ein natürliches Vanillin, das biotechnologisch hergestellt wurde, das ebenso natürlich ist, kostet ungefähr das 50-fache, so 500 bis 1000 Euro pro Kilogramm. Das aus den Vanillepflanzen stammende Vanillin kostet nochmal 50-fach mehr, fast 25.000 Euro pro Kilogramm. Also eine gewaltige Preisspanne. Die Frage ist natürlich, warum? Das Vanillearoma besteht aus mehreren Faktoren. Der allerbekannteste ist Vanillin und das ist das, was man sehr einfach herstellen kann. Es ist aber nicht so, dass Vanillin nur in Vanillepflanzen vorkommt. Es kommt in verschiedensten anderen Pflanzen auch ganz natürlich vor. Zum Beispiel Gewürznelken. Man sagt auch, man hat ab und zu ein Vanillearoma, vielleicht auch in einem Wein. Also es ist keine Substanz, die jetzt exklusiv nur dort vorkommt. In der Natur können verschiedene Organismen das herstellen. Und genau das nutzt man in der Biotechnologie. Man nutzt Enzyme und oder Organismen, die in der Lage sind, bestimmte Substanzen vielleicht besser, reiner herzustellen, als es vielleicht auf anderem Wege möglich ist. Und es ist auch so, dass wenn man sich überlegt, Was hat er Vor- und Nachteile? Ich weiß, dass sehr viele Leute sagen, bah, ich möchte ein ganz natürliches Vanilleextrakt, weil das ist eigentlich besser. Rein chemisch gesehen ist es absolut identisch. Das heißt, man kann, egal welche Analysen man macht, nicht feststellen, ob dieses eine Vanillinmolekül aus der natürlichen Pflanze kommt, ob das biotechnologisch mit Hilfe von natürlichen Mikroorganismen hergestellt wurde oder ob das aus der chemischen Synthese kommt. Es ist also wirklich identisch. Aber natürlich ergibt es vielleicht ein unterschiedliches Gefühl, wenn man sagt, ja, man hat jetzt ein natürliches Aroma. Das Problem gerade bei diesem Anbau ist natürlich, dass man Plantagen braucht, um hier größere Mengen herzustellen. Momentan ist es so, dass die größte Menge aus Madagaskar kommt, ungefähr 50% des Weltmarktes werden dadurch abgedeckt. Und diese Plantagen führen natürlich wie alle Plantagen zu einem Schwund der Biodiversität. Und die Plantagen müssen auch oft bewacht werden, weil diese Vanilleschoten eben so teuer sind. Gibt es oft Diebe, die das dann für sich nutzen und stehlen. Teilweise werden die sogar unreif geerntet, damit man den Dieben zuvorkommt, was aber den Vanillingehalt wieder nachteilig beeinflusst. Und zudem ist es so, dass dort leider auch immer wieder Kinderarbeit noch vorhanden ist. Und es ist auch für die Arbeitsbedingungen nicht unbedingt ideal, denn was man vielleicht nicht so weiß, die Original-Gewürz-Vanille ist eigentlich leicht toxisch. Also man hat Hautausschläge, Kopfweh und man kann auch Allergien ausbilden. Das trifft die Arbeiter, die täglich mit Vanille-Gewürzkapseln umgehen, dann schon. Die Frage ist natürlich alternativ, was kann man machen? Man kann zum Beispiel, Solvay ist der Weltmarktführer bei der Herstellung von biotechnologischen Vanillin, die haben in Europa eine Fabrik, ein Unternehmen, stellen dort mit einem sehr innovativen Prozess große Mengen von Vanillin her und man kann damit halt bestimmte andere Auswirkungen umgehen. Es ist jetzt nicht gesagt, das eine ist unbedingt besser als das andere. Ich bin Wissenschaftler, kein Meinungsmacher. Ich möchte einfach nur hinweisen, was sind die Unterschiede bei den drei Qualitäten, die man hat? Warum kostet das eine 50 Mal mehr als das andere? Und was hat man als Käufer, wenn man dann in den Supermarkt geht und schaut, welches Vanillin kauft man? Und man muss auch dazu sagen, wie gesagt, das Natürliche könnte nur 0,2% des Bedarfs der Welt überhaupt decken. Der andere Rest wird durch aus der Wissenschaft herausgeborene Prozesse abgedeckt.
Und wie sieht man das dann als Konsument, ob es jetzt natürliches Vanillin ist oder eben nicht?
Ja, man muss auf der Packung schauen. Wenn steht Vanilleextrakt, dann ist es der Extrakt aus der Vanille. Wenn Vanillin oben steht, dann ist es nur dieser eine Stoff und dann ist dieser eine Stoff entweder chemisch hergestellt oder biotechnologisch. Wenn es biotechnologisch ist, steht natürlich oben. Denn natürlich ist eine EU ein Produkt dann, wenn die Rohstoffe, die Ausgangssubstanz natürlich ist und der Weg der Produktion natürlich ist. Das heißt durch Enzyme oder durch Mikroorganismen oder andere Organismen. Aber man muss aber aufpassen vielleicht noch, weil man hat da natürlich den folgenden Effekt. Wenn man weiß, dass Leute so sehr auf diese Vanilleschoten eigentlich stehen, dann hat man natürlich findige Geschäftsleute, die sagen, ja, was machen wir denn? Normalerweise wird das Vanilleextrakt aus den Schoten oder eigentlich der Gewürzkapsel rausgeholt und die anderen werden weggeschmissen. So, jetzt wissen die Leute aber oft auch, Bourbon-Vanille, wenn man die echten Schoten hat, da sind diese braunen Pünktchen drin. Das sind die gemahlenen Schoten. Die muss man eigentlich gar nicht unbedingt malen, aber man kann natürlich, um diesen Effekt zu erzielen. Und jetzt gibt es Produkte, da steht zum Beispiel oben, gemahlene Vanilleschoten und natürliches Aroma. Wenn das so oben steht, dann kann es durchaus sein, dass man die Vanilleschoten malt, um diese Pünktchen zu bekommen, das natürliche Aroma aber biotechnologisch hergestellt ist. Das heißt, diese Pünktchen haben nicht immer unbedingt, ermöglichen nicht immer einen Hinweis darauf, wie das hergestellt wurde. Also man muss als Konsument immer schauen, weil die Unternehmen natürlich schauen wollen, ihre Produkte möglichst kostengünstig einerseits herzustellen, weil keiner zahlt gerne viel für seine Lebensmittel, andererseits natürlich auch so, dass der Konsument damit zufrieden ist.
Jetzt habe ich schon Lust auf Vanillekipferl, aber gehen wir weiter, bleiben wir vielleicht auch so beim Thema Essen. Ja. Gluten- und laktosefreie Produkte wird immer mehr zum Thema, weil immer mehr Menschen auch Intoleranzen entwickeln. Da kann man biotechnologisch auch was machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist so, Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie genannt, betrifft ungefähr 1% der österreichischen Bevölkerung. Und das hat man dann, wenn Gluten, das ist ein Protein, ein Eiweiß, im Darm zu einer Immunreaktion führt. Diese Entzündung, die dadurch ausgelöst wird, die führt dann zu den Symptomen der Zöliakie. Wie kann man es vermeiden? Wenn man Gluten, dieses Eiweiß, nicht mehr in der Nahrung aufnimmt, dann hat man auch diese Beschwerden nicht mehr. Es ist aber gar nicht leicht, sich vollkommen glutenfrei zu ernähren, weil es auch eventuell als Verunreinigung oder als Nebenprodukt noch irgendwo drinnen ist. So, die Möglichkeiten, die man da hat in der Biotechnologie, sind irgendwie zweierlei. Das eine ist, es gibt seit ein paar Jahren in Apotheken verschiedene Produkte zu kaufen, die Gluteostop oder ähnlich heißen. Das sind Enzyme, eigentlich Proteasen, die ideal geeignet sind, um andere Proteine zu spalten. Wenn Gluten, also das Eiweiß, aufgespalten wird in kleine Bestandteile, dann löst es keine immunologische Reaktion mehr aus. Das heißt, es gibt keine Probleme bezüglich Zöliakie. Das ist jetzt nicht dazu gedacht, dass Leute einfach ein Weizenbrötchen essen können, wo große Mengen Gluten drinnen sind, aber das ist dafür, wenn man zum Beispiel irgendwo essen geht und nicht weiß, ist da vielleicht Gluten drin oder vielleicht Reste davon irgendwo, dann kann man das nehmen, um vielleicht ein bisschen mitzuhelfen, dass weniger Gluten den Darm erreicht. Man kann es aber auch nutzen in der Industrie, wenn man Produkte hat, die vielleicht aus Weizen hergestellt wurden, wo vielleicht noch Restmengen Gluten drin sind. Auch die kann man mit Hilfe dieser Proteasen so behandeln, dass man sie als glutenfrei auf den Markt bringen kann, um damit auch den Leuten, die an Zöliakie leiden oder einfach nur jenen, die Gluten gerne aus verschiedenen Gründen vermeiden möchten, bestimmte Produkte anzubieten. Und dieser Punkt, Enzyme dafür einzusetzen, das geht in anderen Bereichen genauso. Laktoseunverträglichkeit. Also Laktose ist ein Milchzucker und ist ein Zweifachzucker. Das heißt, zwei Zuckermoleküle, einmal Galaktose und einmal Glucose, die zusammen verbunden sind. Zucker ist ein unglaublich wichtiger Energieträger und die Menschen können im Kleinkindalter einfach durch das Enzym Laktase diesen Zucker Laktose aufspalten und können diese beiden Unterzucker, Galaktose und Glucose, als Energie verwenden. Wenn man älter wird, lässt teilweise die Laktaseproduktion nach und man kann die Laktose nicht mehr in dem Ausmaß verwerten. Was passiert? Die Laktose wandert weiter durch den Dünndarm in den Dickdarm. Und im Dickdarm warten Mikroorganismen, die uns helfen, all jene Nahrungsbestandteile zu verwerten, die wir selbst nicht allein verwerten können. So, jetzt hat man das Problem. Wenn wir etwas verwerten, normalerweise dann veratmen wir das, um Energie zu bekommen. Da drin gibt es aber keinen Sauerstoff. Das heißt, die Bakterien können das nur vergären. Und beim Vergären entstehen Gärgase. Das sind die Blähungen. Das ist das, was man bei Laktoseintoleranz dann als Symptom hat. Das heißt, die Bakterien verstoffwechseln das, die spalten Laktose auf, die können Glucose und Galaktose verwerten. Sie wachsen dann. Das ist eigentlich gut für die Darmflora, wenn man so sehen will, aber leider schlecht aufgrund der vermehrten Blähungen. So, was kann man machen? Es gibt laktosefreie Milch zu kaufen. Wie stellt man die her? Da nimmt man das Enzym Laktase, gibt es dazu und es wird dann schon quasi vorverdaut, es wird also schon vorher die Laktose aufgespalten in Glucose und Galaktose. Der interessante Nebeneffekt ist jener, dass das damit süßer ist, weil Laktose als Zweifachzucker eine geringere Süßungswirkung hat als die beiden Einzelzucker Glucose und Galaktose. Alternativ kann man auch, wenn man Laktoseunverträglichkeit hat, in die Apotheke gehen und Laktase als Kapseln kaufen. Das heißt, wenn man irgendwo hingeht und zum Beispiel einen Kaffee mit Milch angeboten bekommt, nimmt man diese Kapsel. Das Enzym Laktase hilft dann, den im Kaffee befindlichen Milchzucker abzubauen und auch dann hat man nicht diese Blähungen, weil eben wir das schon vorher abbauen können. Also es gibt in anderen Fällen auch mehrere Möglichkeiten. Allgemein kann man sagen, mit Hilfe von Enzymen und Biotechnologie kann man Nahrungsmittel gesünder und verträglicher machen.
Es steht also dem Weihnachtsessen nichts im Weg, auch wenn man glutenintolerant ist. Schauen wir uns an, wie schaut es aus mit dem Weihnachtsbaum? Man kann den Weihnachtsbaum durch einen biokatalytischen Prozess schützen. Magst du auf das vielleicht noch ein bisschen eingehen?
Ja, das war eine große Erfolgsgeschichte von Azip. Es geht nämlich da um den Fichtenrüsselkäfer. Der Fichtenrüsselkäfer ist in ganz Europa und Asien verbreitet und er schädigt alle Arten von Nadelhölzern, wie zum Beispiel die Tanne oder die Fichte, die beide bei uns beliebte Weihnachtsbäume sind. So, jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, man kann hier Spritzmittel nehmen, Pestizide, die alle möglichen Arten von Insekten töten. Ist aber nicht unbedingt gut für die Umwelt. interessant ist es zu schauen, was macht denn die Natur? Und das ist etwas, was ACIP immer wieder macht. Man schaut, wie löst die Natur Probleme und überlegt, ob man diese Lösungsstrategien nicht auch für die Industrie und für Unternehmen verfügbar machen kann. In dem Fall gibt es ein bestimmtes Alkaloid, das nennt man Dihydropinidin. Das wird in sehr geringen Mengen von bestimmten Nadelhölzern hergestellt und das dient als Fraßschutz gegen diesen Fichtenrüsselkäfer. Da hat man ein Experiment noch gesehen, je höher die Konzentration, desto weniger frisst er und ab einer bestimmten Konzentration frisst er dann gar nichts mehr. Das heißt, es verdirbt ihm den Appetit und man kann damit Bäume schützen. Vor allem die Sämlinge, denn in den ersten Jahren, erst nur 5 Jahren, sind die Bäume besonders empfindlich, weil natürlich auch dieser Fichtenrüsselkäfer frische, junge Bäume lieber hat als alte, knorrige, die vor allem mit der Rinde etc. schwerer zugänglich sind. Was wir damals gemacht haben von ACIP war, mit dem Firmenpartner BASF einen bestehenden Prozess, so eine chemische Synthese, die hat über 14 verschiedene Schritte gebraucht. Den haben wir verbessert und haben einen biokatalytischen Schritt stattdessen genommen. Biokatalytisch bedeutet, man setzt Enzyme ein. Also wie schon vorher erwähnt, Enzyme, die zum Beispiel Milchzucker abbauen können oder Gluten als Protein abbauen können, die können viel mehr. Die sind in jedem Lebewesen, von Bakterien bis hin zu Pflanzen oder Menschen drinnen und helfen uns, verschiedenste Tätigkeiten überhaupt durchzuführen, von denen wir oft gar nicht wissen, dass sie das machen. So, und in dem Fall haben wir es geschafft, ein Enzym zu verwenden, das eine bestimmte chemische Reaktion katalysiert, das leichter möglich macht, und damit konnten wir die Herstellung von Dihydropinidin auf nur 3 einzelne Schritte reduzieren, was nicht nur deutlich umweltfreundlicher ist, sondern auch kostengünstiger.
Am Heiligen Abend selbst gibt es auch biotechnologische Verbindungen, die man herstellen kann. Und zwar gibt es ja bei ganz vielen zu Weihnachten einen Braten, ein Fleisch. Man kann Fleisch auch im Labor herstellen. Wie?
Ja, es ist so, wenn man gerne Fleisch isst, dann macht man das meistens, vor allem der Geschmack wirklich, weil es den Geschmack einem angetan hat. Das Problem ist oft die CO2-Bilanz, das Tierleid etc. Und immer mehr Menschen überlegen, was kann ich denn anderes machen? Und ich möchte vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Wir haben bei ACIP viele sehr interessante Projekte, wie zum Beispiel mit den Firmen Econutri oder Archeon, wo wir daran arbeiten, auch aus CO2 wichtige Lebensmittel herzustellen, die es ermöglichen, umweltfreundlich sich gesund zu ernähren. Also CO2 als Rohstoff zu nutzen, um damit wirklich Lebensmittel herzustellen. Wenn jetzt aber jemand sagt, naja gut, ich möchte jetzt nicht nur gesund leben, ich möchte den Originalgeschmack des Fleisches, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten ist, dass man sagt, man entnimmt aus einem Tier schmerzfrei, das macht der Tierarzt, der gibt eine Betäubung rein und nimmt ungefähr ein münzgroßes Stück Fleisch aus dem Tier heraus. Und diese Zellen, dieses Muskelzellenfleisch, kann dann in Bioreaktoren gezüchtet werden. Das heißt, man gibt diesen einzelnen Zellen all das, was sie zum Wachsen brauchen. Und das ist das Gleiche, was sie auch beim Tier selbst machen würden. Dort ist es das Blut, das alle wichtigen Nährstoffe und Sauerstoff zur Verfügung stellt. Im Bioreaktor setzt man alle wichtigen Stoffe zu. Aminosäuren, Zucker, Fette etc. Die Zellen teilen sich, sie vermehren sich und es ist möglich, aus einem ungefähr münzgroßen Stück über eine Tonne Fleisch wirklich herzustellen. Das bezeichnen einige jetzt als Kunstfleisch oder Laborfleisch. In Wirklichkeit ist es aber einfach nur Fleisch. Es ist das Originalfleisch nur auf eine Art und Weise wachsen gelassen, dass es ohne das Töten von Tieren ermöglicht, ein richtiges Fleischprodukt auf dem Teller zu haben.
Da müssen wir vielleicht anfügen, da reden wir jetzt ja noch von einem Zukunftsszenario, oder dass das wirklich für jeden verfügbar ist und man das dann auch wirklich um einen normalen Preis, sage ich mal, kaufen kann.
Nein, die Technik macht da unglaubliche Fortschritte. Einen Bioreaktor, das klingt so Hightech, aber man kann sich es auch vorstellen wie beim Bierbrauen. Es ist etwas, was man durchaus in naher Zukunft haben wird. Es gibt in einigen Ländern, wie in Singapur zum Beispiel schon, Fleisch, das auf diese Art hergestellt worden ist, zu kaufen und man kann es auch essen. In Österreich gibt es derzeit noch nichts in dieser Richtung, aber ich gehe davon aus, dass in ein paar Jahren es auch in Österreich erhältlich sein wird.
Okay, dann haben wir die Hauptspeise, aber dann mag man vielleicht noch was dazu essen und da kommt ein weiterer Prozess ins Spiel, zum Beispiel Sauerkraut oder man trinkt ein Bier dazu. Und da ist das Stichwort Fermentation. Was ist das?
Ja, ich habe es ja vorher schon erwähnt, Bierbrauen etc. Man sagt oft Biotechnologie, ja, das klingt so wie Hightech, fast schon wie Quantenphysik. Man hat aber die Biotechnologie als Kulturtechnik des Menschen schon seit vielen tausend Jahren eingesetzt. Man setzt es ein, um Lebensmittel zum Beispiel länger haltbar zu machen, beim Sauerkraut zum Beispiel. Mikroorganismen fermentieren etwas, das heißt, Mikroorganismen starten einen Prozess und in dem Fall setzen sie Zucker in Milchsäure um. Diese Ansäuerung führt dazu, dass der pH-Wert immer weiter sinkt und viele Mikroorganismen können bei einem niedrigen pH-Wert nicht mehr wachsen. Das heißt, durch diese Milchsäure bleibt Sauerkraut so lange haltbar und ist auch ein unglaublich wichtiger Vitamin-C-Lieferant. Andere Sachen, man kann nicht nur etwas zu Milchsäure umwandeln, man kann auch Zucker zu Alkohol umwandeln, wird auch seit vielen Jahrtausenden verwendet, um Bier, Wein oder ähnliches herzustellen. Ein weiterer Punkt, wo man Fermentation nutzt, ich habe ja vorher schon mal die Vanille erwähnt. Dass die Vanille wie Vanille schmeckt, liegt auch an Mikroorganismen und Fermentation. Denn wenn die Vanilleschoten geerntet werden, dann hat man eigentlich dieses Vanillin an einen Zucker gebunden. Das ist ein Glykosid und das hat nicht dieses Aroma, das wir kennen. Wie kommt es zu dem Vanillearoma, das wir kennen? Es wird fermentiert. Mikroorganismen spalten das auf, sie verstoffwechseln den Zucker, das machen sie gerne, das ist Energie für sie, und Vanillin bleibt übrig. Also auch hier fermentieren wir, ähnlich wie zum Beispiel beim schwarzen Tee, aber auch bei vielen anderen Produkten, sei es zum Beispiel Sojasauce oder wir verwenden auch Biotechnologie, um Gebäck fluffig weich zu machen, zum Beispiel Hefe beim Christstollen, bei einem Brot etc. kann man Hefe verwenden, die erzeugt aus Zucker in dem Fall CO2. Diese CO2-Bläschen, die dabei entstehen, machen den Teig so schön fluffig.
Am Heiligen Abend gibt es dann meistens auch Geschenke und das ist alles schön und gut, aber da entsteht oft ziemlich, ziemlich viel Müll und oft auch Plastikmüll. Auch da gibt es eine Lösung.
Ja, wir arbeiten daran, dass wir auch Plastikmüll mit Hilfe von Enzymen abbauen können. Es ist ja so, die Natur, sagt man oft, findet für alles eine Lösung, aber sie braucht dafür Zeit. Plastik, Kunststoffe, so wie wir sie heute kennen, gibt es erst seit ungefähr 80 Jahren. Das ist aus evolutionärer Sicht gar nichts und die Natur hatte noch nicht Zeit, sich darauf einzustellen. Was wir aber im Labor machen können, ist, wir können die Evolution, die ursprünglich eigentlich vielleicht Jahrhunderttausende gebraucht hätte oder vielleicht Millionen von Jahren, beschleunigt darstellen. Wir haben da bestimmte Möglichkeiten und da brauchen wir auch den richtigen Ausgangspunkt. Einer dieser Ausgangspunkte ist zum Beispiel das Enzym Cutinase, weil Cutinase ist eigentlich dafür gebildet, die Wachsschicht von Äpfeln abzubauen. Denn Äpfel haben sehr viel Zucker und wie wir schon vorgehört haben, Bakterien, wie wir Menschen auch, lieben Zucker und die wollen rein in diesen Apfel, auch Pilze etc. Und Cutinase ist ein Enzym, das hilft, diese Wachsschicht des Apfels, die den Apfel schützt, abzubauen. Und diese Wachsschicht ist nicht ganz so unähnlich zu Polyethylentereftalat, PET. Das Plastik, das wir aus Kunststoffflaschen zum Beispiel kennen, Mineralwasserflaschen etc. Und dieses Plastik kann mit Hilfe von den von uns hergestellten Enzymen mittlerweile auch abgebaut werden. Der Prozess kann noch weiter optimiert werden, aber in Frankreich wird nächstes Jahr eine große Anlage in Betrieb genommen, die wirklich mit Hilfe von Enzymen, das ist auch ein ehemaliger AT-Partner, Carbios, die mit Hilfe von Enzymen Plastik in die einzelnen Monomere abbauen. Dazu muss man verstehen, ein Polymer ist nichts anderes als eine Aneinanderkettung einzelner Untereinheiten. Wenn man PET-Flaschen recycelt, dann macht das normalerweise so, dass man diese schreddert, man schmelzt sie zu kleinen Pellets ein und diese eingeschmolzenen Pellets können dann später wieder zu neuen Flaschen aufgebaut werden. Durch das ständige Einschmelzen etc. verliert es aber an Qualität. Schöner wäre es, wenn man dieses Polymer in die einzelnen Monomere auftrennen könnte, um dann diese Monomere wieder zu verwenden, um das Polymer aufzubauen. Das ist mit einem enzymatischen Prozess möglich und wir können auch mehr machen. Bei Textilien zum Beispiel mit Kunstfaseranteil können wir sowohl die Baumwollfasern oder Schafwollfasern abbauen mit Hilfe von Enzymen, aber wir können auch den Plastikanteil abbauen. So können wir alles in den ursprünglichen Zustand zurückführen, um dann wieder neue wertvolle Produkte daraus herzustellen.
Gut, dann gehen wir weiter nach dem Fest. Der Weihnachtsbaum steht noch ein bisschen im Wohnzimmer, aber irgendwann muss man den entsorgen. Was kann man eigentlich aus so einem Baum noch alles machen?
Sehr viel. In Österreich kommt es darauf an, wo man gerade ist, zu welcher Christbaumsammelstelle man es bringt. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass er in der Verbrennung landet und dort in einem Biomassekraftwerk Strom und oder Wärme erzeugt, idealerweise beides. Es kann auch sein, dass er zum Beispiel an Ziegen verfüttert wird, die das auch gern essen. Es kann auch sein, dass er zum Beispiel einfach zerhäckselt wird und kompostiert wird. Eine weitere Möglichkeit ist aber auch die, dass man ihn nutzt, um Treibstoffe herzustellen. Wie ist es möglich? Nun, einer der Hauptbestandteile von Bäumen ist eigentlich Zellulose. Zellulose ist auch ein Polymer, allerdings ein natürliches. Wobei man dazu sagen muss, dass die Pflanzen es auch so designt haben, unter Anführungszeichen, dass es schwer abbaubar ist. Denn Zellulose besteht aus Glukosemolekülen. Glukose ist Traubenzucker. Und wie wir schon vorher gehört haben, bei Laktose würde man Glukose und Galaktose zusammenhängen, hat man Laktose in Milchzucker. Das ist ein Zweifachzucker. Setzt man aber ganz viele Glukosemoleküle hintereinander, hat man einen Vielfachzucker, ein Polysaccharid, ein natürliches Polymer. Wir kennen das zum Beispiel auch aus der Stärke. Bei der Stärke wird Glukose 1,4-alpha-glucosidisch verbunden, um ein langes Molekül zu machen, das bei uns als Energiespeicher dient. Wenn wir wieder eine zum Beispiel, wenn man an Pflanzen denkt, Weizen, Stärke, hältige Pflanzen, auch Kartoffeln, Reis, Mais etc., die haben ihre Glucose in Form von Stärke gespeichert und der Mensch kann es mit Hilfe von Enzymen, nämlich Amylasen, wieder in Glucose abbauen. Und so können wir aus diesem Polymer Energie gewinnen. Bei Zellulose ist es schwierig, es sind auch Glukosemoleküle, aber sie werden beta-1,4-glucosidisch verbunden. Das ist chemisch eine andere Struktur und viel, viel schwerer aufzuspalten. Selbst jene Tiere, die immer Zellulose zu sich nehmen als Nahrung, können es nur sehr, sehr schwer aufspalten. Zum Beispiel Kühe, die nichts anderes eigentlich so tun als Gras fressen, haben dafür Mikroorganismen in ihren Pansen, die ihnen dazu helfen. Wir bei ACIP haben wieder geschaut, wie macht es die Natur? Wir haben Mikroorganismen oder zum Beispiel Pilze auch, die auf abgestorbenen Bäumen wachsen und dort die Zellulose abbauen, untersucht und die Enzyme für den Zelluloseabbau herausgeholt. Das sind Zellulasen. Diese Zellulasen haben wir weiter verbessert und verbesserte Zellulasen ermöglichen es, Biotreibstoffe herzustellen. Denn die Zellulose wird abgebaut zu einzelnen Glukosemolekülen. Diese Glukosemoleküle dienen als Treibstoff für Mikroorganismen sozusagen, die das wie den Alkohol umwandeln. Und ähnlich wie bei der Herstellung von anderen Alkoholika, sei es Bier, Wein, Wodka etc., wird auch hier Alkohol hergestellt. Und dieser Alkohol wird dann dem Benzin, Super- oder Normalbenzin, beigemischt. In Österreich sind es 5-10%, das ist etwas, wo die Motoren gar nicht irgendwie speziell beschaffen sein müssen. Das schaffen die eigentlich ganz gut. Man sieht das bei den E-Nummern E5, ist also ein Benzin, der 5% Bioethanol dabei hat. E85 zum Beispiel wäre ein Treibstoff, der 85% Ethanol hat. Können allerdings nur bestimmte Motoren vertragen. So, um es kurz zu machen, man kann, und das wird in einigen Ländern auch gemacht, Weihnachtsbäume und andere Bäume zu Biotreibstoffen umwandeln und wer weiß, je nachdem welche Reise man zu Weihnachten macht, vielleicht kommt man bei der Tankstelle vorbei und tankt dann auch Weihnachtsbäume in den Tank.
Sehr schön. Das würde mir gut gefallen, wenn man das an der Zapfsäule neben Benzin und Diesel mal finden würde, dass man einen Weihnachtsbaum reintanken kann. Dann vielleicht noch ein Aspekt. Viele gehen ja gern Skifahren in den Weihnachtsferien. Ich meine, jetzt haben wir gerade Schnee, aber es gibt ja auch die Beschneiungsanlagen, die da gerade fleißig laufen. Wie kann man die eigentlich energiesparender machen?
Das ist ein ganz tolles Thema und eigentlich persönlich ein Thema, das mich total interessiert. Und zwar, ich hole vielleicht in dem Fall ein bisschen weiter aus. Es gibt ein Bakterium, das nennt man Pseudomonas syringae. Und dieses ist bekannt, weil es schädlich ist für Pflanzen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen kann es Pflanzen, vor allem wenn diese Wunden haben, befallen. Zum anderen haben Wissenschaftler aber gefunden, dass es die Temperatur herabsetzen kann, bei der Frostschäden auftreten. Und da hat man sich lange überlegt, wie ist das möglich und was kann man dagegen tun. Wie man später herausgefunden hat, setzt dieser Pseudomonas syringae bestimmte Proteine an, wie der Eiweiße. Diese Eiweiße können sehr, sehr gut die Wärme ableiten. Wenn sie die Wärme besser ableiten, ist es möglich, dass Wasser auch bei höheren Temperaturen gefriert. Für die Pflanzen ist das schlecht, weil das Frostschäden verursacht. Den Bakterien tut es aber nichts. Man hat dann mal überlegt, was kann man dagegen machen? Und man hat bestimmte Felder in den USA auch freigehalten von diesem Pseudomonas-Stamm und hat dann festgestellt, ja, jetzt ist alles freigelassen und auf einmal sind die wieder da. Woher kommen denn die? Und das war erst in den 1970er Jahren, dass ein Wissenschaftler sich in den Flieger gesetzt hat und hoch oben in der Luft Proben genommen hat und festgestellt hat, da ist überall, da sind überall Bakterien drin in jeder Probe. Und vor allem auch dieser Pseudomonas syringae. Und wie man dann später herausgefunden hat, ist es so, dass dieses Bakterium einen sehr, sehr schlauen Trick auch hat, um sich zu verbreiten. Man muss sich mal vorstellen, Bakterien sind unglaublich klein. Also wirklich unglaublich klein. Die kann man mit freiem Auge nie sehen, sondern nur mit einem Mikroskop. Wenn man zu Hause zum Beispiel Hausstaub hat, man weiß, wie schnell dieser wieder in die Luft wieder in die Luft geht. Man sieht immer wieder Staubteich in der Luft. Und bei Bakterien ist das noch viel einfacher. Also ein kleiner Lufthauch reicht aus, um diese Bakterien in die Luft zu befördern. Die Luft, die wir atmen, auch wenn wir draußen in der Natur sind, denken, ah, so eine frische Luft, die enthält unglaublich viele Bakterien. Pseudomonas syringae hat, weil es diese Proteine hat und die Fähigkeit eben früher auch Wasser gefrieren zu lassen, dient häufig als Nukleisationskeim. Die Frage ist, was ist das? Es ist so, dass Schnee oder Regen nicht einfach nur so passiert, wenn nämlich viel Luftfeuchtigkeit in den Wolken da ist, dann hängt es von Nukleisationskeimen ab, ob diese abregeln können oder nicht. Diesen Prozess nutzt man zum Beispiel auch, indem man Wolken absichtlich beimpft. China hat das zum Beispiel gemacht vor den Olympischen Spielen. Die haben einen Flieger raufgeschickt, der hat Silberjodid versprüht. Das sind viele kleine solcher Nukleisationskeime. Und damit haben sie es abregnen lassen, bevor die Spiele begonnen haben, haben diese Wolken also sozusagen aufgelöst. Man kennt das auch in Österreich, wenn ein Hagelflieger aufsteigt, dann beimpft auch er Wolken mit Silberjodid. Das führt dazu, dass viele, viele kleine Nukleisationskeime da sind und es viele, viele kleine Hagelkörner entstehen, die dann gar nicht mehr zu Boden überhaupt ankommen, weil die schmelzen schon und die fallen als Regen runter. Würde man das nicht machen, könnte es einige wenige Nukleisationskeime geben, die werden immer größer und größer und die Hagelkörner, die dann fallen, könnten wirklichen Schaden machen. So, das hat man gewusst, das hat man eingesetzt, aber erst recht spät ist man draufgekommen, dass Bakterien ganz, ganz wichtige Nukleisationskeime sind. Man hat Schnee, Regen oder auch Hagelkörner untersucht und findet in fast allen Mikroorganismen, ganz egal, ob das in der Antarktis ist oder bei uns, in einigen untersuchten Schneeflocken zum Beispiel ist 85%, also wenn man Wasser weglässt, 85% der Partikel, die drinnen sind, sind Bakterien. Für dieses Bakterium Pseudomonas syringae scheint es einen großen Vorteil zu haben, sich in der Luft zu verteilen und dann in Form von Schnee, Regen oder Hagel wieder auf die Felder verteilt zu werden. Damit haben sie ein unglaublich großes Potenzial, sich überall zu verbreiten. Und auch wenn man ein Feld freigekriegt hat davon, in 0, nichts hat man den wieder. Man hat dann weitere Versuche gemacht in den USA und 1983 hat man Pseudomonas syringae genetisch so verändert, dass er dieses eine Protein, das zu den früheren Frostschäden führt, entfernt hat. Man hat gedacht, man macht es so, man bringt diesen aus, der verdrängt dann den vielleicht den natürlich vorkommenden Stamm und man hat damit eine Methode, um Frostschäden an Pflanzen zu verhindern. Denn Frostschäden auch bei uns, wie zum Beispiel bei der Marillenblüte oder bei der Apfelblüte, die zeugen enorme wirtschaftliche Verluste. Und oft geht es nur mal ein paar Grad. Also wenn es zum Beispiel so minus 1 Grad hat, ist minus 2 Grad, friert das an den Blüten oder friert es nicht? Das kann einen großen Unterschied machen. Und so war das einer der ersten gentechnisch veränderten Organismen, die in den USA ausgesetzt wurden für diesen Zweck. So, jetzt habe ich mal lange ausgeholt. Was hat das alles mit Schneekanonen und Beschneiung zu tun? Dieses Protein dient auch in Schneekanonen dazu, dass Schnee sich bei niedrigeren also bei höheren Temperaturen bildet. Also man muss es nicht so stark runterkühlen und das spart sehr viel Energie. Das heißt, eine Firma namens Snowmax erzeugt diesen Pseudomonas syringae, tötet die Bakterien alle ab und erzeugt damit ein Proteinpulver. Also wirklich nur ein Proteinpulver, wie es vielleicht Sportler kennen, aus dem Eiweißshake nach dem Bodybuilden. Dieses Proteinpulver wird aber nicht für den menschlichen Verzehr hergestellt, sondern für die Schneekanonen. Die Schneekanonen können mit weniger Energie betrieben werden, es ist gut für die Umwelt und eigentlich sollten alle glücklich sein. Interessanterweise gab es in Österreich dabei einen Riesenskandal, weil vor ein paar Jahren in Tirol eine Firma ihre Schneekanonen mit Snowmax betreiben wollte. Das gab einen riesen Aufschrei in der Politik, Und da hat man gesagt, ja, diesen Bakterienschnee brauchen wir nicht, und es hat zu viel Kontroversen geführt. Der Verwaltungsgerichtshof in Tirol hat gesagt, es gibt viele Studien dazu, das ist alles harmlos, das darf man wirklich einsetzen. Es hat aber dann dazu geführt, dass der Landeshauptmann, damals Platter, gemeint hat, wer das einsetzt und quasi gegen das Tiroler Reinheitsverbot verstößt, der bekommt dann halt einfach keine Förderungen mehr. Und aufgrund des enormen öffentlichen und politischen Drucks wurde das in Österreich nicht eingesetzt. Und es wird nach wie vor mit herkömmlichen Methoden gearbeitet. Interessanterweise ist es aber so, dass es in der Öffentlichkeit vollkommen falsch wahrgenommen wurde. Man hat von Bakterienschnee gesprochen, ohne zu wissen, dass in natürlichen Schneeflocken auch Bakterien drin sind. Man hat gesagt, was passiert denn mit unserer Umwelt, wenn wir da jetzt Bakterien ausbringen? Was man vergessen hat, ist aber, dass da ja keine echten Bakterien mehr drinnen sind. Das ist ein reines Proteinpulver. Und man darf auch nicht vergessen, wo nimmt man denn stattdessen das Wasser her? Das Wasser wird normalerweise in riesigen, künstlich angelegten Seen gespeichert, bis man es für die Beschneiungsanlagen braucht. Und man hat in Studien herausgefunden, dass mit Abstand die größte bakterielle Kontamination aus genau diesen Seen kommt. Denn die sind natürlich nicht steril, da wächst alles Mögliche drin, und all das bringt man dann aus durch die Schneekanonen. Ist aber eigentlich kein Problem, also wird wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen zu behaupten, man müsste jetzt das Wasser sterilisieren, bevor man es auf die Felder ausbringt. Auch das zum Beispiel Regenwasser, das man verwendet und in Tonnen lagert, bis man es verwendet, um die Pflanzen zu gießen, ist natürlich sehr viel stärker mit Bakterien belastet, unter Anführungszeichen, als reines Trinkwasser. Aber es ist in der öffentlichen Wahrnehmung halt oft so, wenn man von Bakterien redet, dann meint man oft was Schlechtes. Man vergisst, wie unglaublich wichtig Bakterien für uns sind. Wir haben schon vorher auch gehört, in unserem Dickdarm sorgen Bakterien dafür, dass dort Stoffe verstoffwechselt werden, die wir Menschen nicht können. Sie sind unglaublich wichtig für die Gesundheit. Das merkt man auch, wenn man eine Antibiotikatherapie hat. Da hat man häufig auch antibiotika-assoziierten Durchfall. Was man dagegen machen kann, ist zum Beispiel Probiotika nehmen. Also ein probiotisches Joghurt zum Beispiel oder andere Substanzen, die uns helfen, unser natürliches Gleichgewicht, also eine hohe Diversität von verschiedenen Mikroorganismen, wieder zu erhalten. Also kurz gesagt, es ist so, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer so dargestellt wird, wie es wirklich ist. Und deswegen bin ich so froh, dass ACIB im Bereich Wissenschaftskommunikation aktiv ist. Denn nur wer alle Fakten kennt und die richtige Entscheidungsgrundlage hat, kann dann auch richtig entscheiden, ob etwas wirklich gut für die Umwelt ist oder nicht.
Gibt es da eigentlich Anzeichen von einem Sinneswandel, jetzt wo auch ein politischer Wechsel schon länger stattgefunden hat in Tirol zum Beispiel?
Nein, leider nicht. Es war jetzt nur eine Partei. Alle Parteien, ganz egal ob jetzt Grüne, ÖVP, SPÖ, die waren alle dagegen. Einfach im Sinn von dem Tiroler Reinheitsgebot, wir verwenden nur reines Wasser. Obwohl natürlich würde jemand wirklich Trinkwasser dafür verwenden, wird wahrscheinlich auch ein Aufschrei da sein. Ich glaube, es war einfach eine riesige Kommunikationspanne, die dann in den Medien auch schnell aufgebauscht wurde, weil eben von Bakterienschnee die Rede war und man gar nicht erwähnt hat, was denn eigentlich dahinter steckt. Also ich glaube, würde man das nochmal machen und würde man den Leuten das vorher erzählen, wie es denn ist, würde es wahrscheinlich anders ausschauen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht in ein paar Jahren andere Anläufe gibt, aber das weiß ich nicht.
Okay, also derweil in Österreich noch keine Proteine im Schnee sozusagen.
Nein, in Österreich leisten wir uns den hohen Energieeinsatz.
Okay. Gut, danke für diesen Querschnitt quer durch die Biotechnologie. Ich gehe jetzt auf jeden Fall anders ins Weihnachtsfest hinein und werde an jeder Ecke ein Biotechnologie-Thema sehen. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde weiterreden können. Danke für deine Erklärungen. Jetzt darf ich im Namen von ACIB allen, die zuhören, noch ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Wir sind dann im neuen Jahr mit dem Podcast wieder da. Danke, Martin.
Danke und ein frohes Fest an alle.